Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Gamescom Specials hier beim Pirate Gaming Podcast. Unsere Gäste in dieser Episode: André Jogel, auch im Netz bekannt unter dem Nickname Artus. Er erzählt uns über das Vereinsleben im Kölner Clan and Faculty, der als einer der ersten über ein eigenes Vereinsheim verfügt und ähnlich wie ein klassischer Sportverein aufgebaut ist. Jürgen Wahlmann, er ist der stellvertretende Vorsitzende der Game Parents, einem Partnerprojekt von N Faculty, das sich insbesondere um das Thema Medienkompetenz für Eltern kümmert im Bereich der Computerspiele. Ibrahim Masari von Turtle Entertainment, dem Ausrichter der Electronic Sports League. Mit ihm haben wir über Free-to-Play-Titel im E-Sport gesprochen, über das neue Matchmaking-System ESL Versus und den umstrittenen E-Postbrief, der neuerdings für das Spielerverifizierungssystem Trusted Pro in der ESL eingesetzt wird. Darüber hinaus gibt es noch einen kleinen Ausblick auf das von E-Sportlern heiß ersehnte Counter-Strike Global Offensive. Unser letzter Gast in dieser Episode kennt sich auch ganz besonders gut mit Free-to-Play-Titeln aus, denn er ist der Gründer von BigPoint, dem Weltmarktführer für Free-to-Play-Browser-Games. Heiko Huberts ist bei uns zu Gast und mit ihm sprechen wir unter anderem über Battlestar Galactica und die Adaption von weiteren Hollywood-Lizenzen für Browser-Games. Auf dem Gamescom Campus finden wir dieses Jahr auch einmal wieder das Jugendforum NRW. Und ja, mit dabei, fast schon vom alten Schlag, ist auch wieder N Faculty. Ja, und ein Mitglied von N Faculty sitzt jetzt gerade bei mir. Stell dich doch mal bitte vor.
Ja, hallo, mein Name ist André Artus Jogel. Bei N Faculty jetzt schon seit mehreren Jahren. Jetzt kein direkter Profispieler, aber schon länger mit dabei. Bin jetzt 25 Jahre alt, komme aus der Nähe Hannover. Auch schon sämtliche Spiele gespielt, die N Faculty auch vorstellt. Bin also mit ziemlich vielem schon in Bekanntschaft getreten und kenne mich auch ziemlich gut aus.
N Faculty hat sich ja im professionellen E-Sport einen ziemlich großen Namen gemacht über die letzten Jahre. Wie muss man sich inzwischen ihr habt einen Verein gegründet, wie muss man sich inzwischen die Struktur vorstellen? Ist das sehr ähnlich wie beim klassischen Sportverein?
Es geht sogar noch zum größten Teil darüber sogar noch hinaus. Wir haben eine ganz klare Struktur geschaffen, die sich auch der Inner Circle nennt, wo die ganzen Leute des Managing-Bereichs und die oberen Chefe, sage ich jetzt mal, mit drin sind. Und darunter halt auch die PR-Gemeinschaft und auch unsere News-Verfasser oder die Leute, die für die Webseite arbeiten. Genauso für die, die draußen unterwegs sind und auch noch für Interviews bereitstehen oder für die Leute zum Beispiel, die Verträge mit unseren Sponsoren schließen. Also es ist sehr umfangreich, wir haben viele Leute und es wird wahrscheinlich jetzt danach jetzt nochmal eine etwas neuere Struktur aufgebaut, wo dann auch nochmal höchstwahrscheinlich nochmal ein paar Leute mehr dann mit auf die Stellen besetzt werden. Und ansonsten ist es aber überwiegend genauso wie im ganz normalen Verein, wie man es dort halt auch kennt.
Ihr seid aber inzwischen nicht mehr nur ein reiner Profi-E-Sport-Verein, sondern ihr habt ja auch viel, viel mehr Mitglieder bekommen. Wie groß seid ihr inzwischen?
Also eine genaue Zahl weiß ich jetzt nicht genau. Wir sind auf jeden Fall mittlerweile schon weit über 400 Mitglieder. Ich würde sogar fast sagen, schon über die 500. Genau kann ich das jetzt aber nicht sagen, weil wir sind nicht täglich auf dem neuesten Stand. Das ist einfach nicht möglich.
So viele Mitglieder sind wahrscheinlich aber nicht alle im Profibereich tätig. Was macht ihr so? Wie ist so das durchschnittliche Mitglied? Was macht man bei euch, wenn man jetzt nicht gerade unbedingt Profi bei der ESL spielt?
Ja, wir haben halt die sogenannten Fun-Teams, wo halt jeder, also das ist eine neue Aktion, die bei Faculty momentan läuft, dass sich Teams, die sich gegründet haben, bei uns melden können, die dann halt als Fun-Team bei uns aufgenommen werden. Das können eigentlich so gut wie alle. Sie bräuchten sich bei uns nur auf der Webseite zu bewerben, das ist gar kein Problem. Und sie können dann halt als Faculty-Fun-Team unter unserer Flagge halt spielen. Das ist gar kein Problem.
Gilt das auch, wenn ich quasi ein einzelner Spieler bin? Ich komme beispielsweise aus Köln, ihr habt ja auch tatsächlich ein Vereinsheim hier physikalisch. Kann ich da auch als einzelner Spieler mich irgendwie einbringen und vielleicht dann auch irgendwann den Profibereich erforschen, wenn ich mich da hochspiele?
Man kann sich als einzelner Spieler natürlich auch bei uns bewerben. Man wird aber, wenn es halt kein Einzel- oder kein Singleplayer-Game ist, kommt man halt so gesehen irgendwann früher oder später mit in die anderen Fun-Teams mit dazu. Also man, das ist so ein schweifender Übergang. Irgendwann freundet man sich mit den Leuten einfach an und spielt dann mit denen zusammen und daraus entsteht dann wieder eine weitere Gemeinschaft oder eine größere Gemeinschaft, wo dann auch immer weiterhin Leute dazukommen.
Ihr seid ja nun hier auf dem Jugendforum NRW, wo es unter anderem sehr viel um das Thema Medienkompetenz und halt Jugendschutz und dergleichen auch geht. Ihr habt euch ja über die Jahre ein bisschen den Ruf erarbeitet, sehr viel an Jugendarbeit zu machen. Wie sieht es konkret bei euch eigentlich aus? Was macht ihr so über das reine Zusammenspielen quasi hinaus?
Was wir darüber hinaus machen, ja, es gibt des Öfteren Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel, dass wir halt heute hier auf der Gamescom sind. Wir haben des Öfteren auch Veranstaltungen, wo wir im Geschlossenen halt die Intel Friday Night Games besuchen, die halt von der ESL sind. Wie zum Beispiel auch heute hier auf der Gamescom, weil unser Vereinsheim ist ja nicht so weit entfernt. Unsere Leute sind halt dort, haben auch die letzten Nächte dort verbracht, weil es ist halt nicht anders möglich. Ich selber zum Beispiel komme aus Raum Hannover und zu pendeln über diese Distanz ist halt einfach nicht möglich. Dafür ist zum Beispiel so ein Vereinsheim wirklich eine gute Sache. Unsere Spieler, unsere Mitarbeiter können alle fast jederzeit dorthin kommen, können um halt dafür, dass sie in der Mitte in Deutschland sind, haben sie halt die Möglichkeit, dort zu schlafen und halt dort von dort aus in die anderen Städte zu pendeln, weil es halt einfach näher ist.
Viele Clans, die ich so aus meiner persönlichen Erfahrung kenne, sind eigentlich reine Online-Clans, finden sich dann irgendwann vielleicht mal, wenn sie professioneller spielen, natürlich auf solchen Veranstaltungen wie den Intel Friday Night Games wieder. Ihr habt ja so ein bisschen eine Spitzenreiterrolle, was eben diesen professionellen Aufbau eigenes Vereinsheim und dergleichen angeht. Glaubst du, das ist ein Zukunftsmodell für E-Sport und Gaming allgemein in Deutschland?
Genau sagen kann ich das nicht. Also wir waren die Ersten, die es gemacht haben. Es gibt auch mittlerweile viele, die sich den Status eingetragener Verein halt auch mit zu ihrem Teamnamen mit dazugeholt haben. Also als Verein gibt es viel und es werden auch mehr werden, definitiv. Das Modell mit eigenem Vereinsheim oder mit einem lokalen Standort wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen, bis da einige mitarbeiten werden oder dort nachziehen werden, weil es ist einfach so, es kostet auch wirklich eine gewisse Summe an Geld und ich sage mal, andere Teams, ohne jetzt irgendwie böse wirken zu wollen, die benutzen die Gelder vielleicht lieber dann für andere Sachen. So was weiß ich, dass sie halt mit einem Shuttlebus vielleicht besser zu ihren Spielen hinkommen können oder ähnlichem. Bei uns ist es halt so, weil wir halt das Vereinsheim haben und halt lokaler sind, dass die Gelder halt dort in die Richtung reinfließen. Das ist für uns halt der persönliche Shuttlebus, so kann man das ungefähr sagen. Also ich denke mal, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis andere Vereine dem nachziehen.
Als Gamer sieht man sich ja häufig mit bestimmten Vorurteilen konfrontiert. Also gerade wenn man auch Spiele wie Counter-Strike professionell spielt, man kennt die typischen Vorurteile. Ich habe mich tatsächlich letztes Jahr hier ein bisschen erschrocken, weil ihr hattet ja Nachbarschaft auf hier im Jugendforum NRW, von der ich nachher, es war die Drogenhilfe Köln. Und ich hatte nachher von einem Kollegen aus einer anderen Redaktion gehört, dass die sich wohl über Messeveranstalter beschwert hatten, als sie herausgefunden haben, dass ihr ihre direkten Nachbarn werden solltet. Das konkrete Zitat war dort, wir finden es ein Unding, neben einem Aussteller zu sein, beziehungsweise neben einer Gruppe, die Jugendliche zu Gamern und Süchtigen heranzüchtet. Das war das Zitat. Seht ihr euch häufiger mit solchen Vorurteilen konfrontiert oder wie geht man hier in Köln mit euch um?
Also was die Geschichte mit der Drogenhilfe zu tun hat, ich persönlich selber bin nicht mit dabei gewesen. Ich kann auch leider nicht so viel dazu sagen. Es war wahrscheinlich, soweit ich gehört habe, ein Planungsfehler. Mehr kann ich da, möchte ich auch ehrlich gesagt nicht zu sagen. Dass wir Süchtige so gesehen heranzüchten, finde ich ein Unding, dass sowas gesagt wird. Okay, die Vorurteile der Spieler, man muss eigentlich nur mal auf die Messe zu kommen oder man muss nur einfach mal hier auf diese Messe kommen, um zu sehen, dass es halt einfach nicht so ist. Klar, es gibt viele Spiele, die halt sehr gewaltverherrlichend sind, das brauchen wir gar nicht zu bestreiten, das ist wirklich so. Aber ich sage mal, und das ist das, was ich eigentlich jedem sage, es heißt ja, die Leute, die solche Spiele spielen, die gehen dann los in die Schulen, schießen rum, das ist alles Schwachsinn. Ich sage mal, wer vorher schon einen Knacks hat im Kopf, der wird das auch später so oder so machen. Ob er jetzt nun ein Spiel wie Counter-Strike oder Battlefield spielt oder nicht. Diese Spiele sind vielleicht dazu da, um die Hemmung vielleicht nochmal ein bisschen weiter runterzusetzen. aber für sowas fühlen wir uns nicht verantwortlich. Wir arbeiten extra dafür, um zu zeigen, dass es eben nicht so ist. Der Verein Faculty hat in der Öffentlichkeitsarbeit schon viel geleistet und hat auch gezeigt, dass es eben nicht so sein kann. Bei uns sind viele Leute, die schon seit Jahren spielen. Okay, wir haben auch mehr oder weniger ein paar Verrückte bei uns, aber ich sag das jetzt mal so im guten Sinne. Also wir haben wirklich sehr lustige Leute bei uns. Wir haben, wenn wir uns zusammen treffen, wir haben immer Spaß. Es gibt keine Aggression bei uns. Es gibt auch gar kein Aggressionspotenzial bei uns. Wir haben immer, wenn wir uns treffen, eigentlich immer nur riesen viel Spaß. Wir sitzen bei uns im Vereinsheim, gucken vielleicht mal einen Film oder wir hören Musik oder wir, weiß nicht, wir stehen vorm Vereinsheim und erzählen uns komische Witze. Also man sieht eigentlich bei den professionellen Spielern eigentlich wirklich sehr gut, dass die Vorurteile gegen die Spieler einfach absolut haltlos sind. Also es gibt zwar, wie gesagt, Leute, wo halt solche Sachen halt als Vorurteil schon gut passen könnten, wo wir ja in der Vergangenheit gesehen haben, was da passieren kann, aber bei den Profispielern ist das eindeutiger Beweis, dass es eben nicht so ist.
Es wird ja gerade häufig das Vielspielen als einer dieser Aspekte angesehen, der kritisch hinterleuchtet wird. Es ist beim E-Sport-Verein natürlich so, je professioneller man spielt, desto mehr Training braucht man auch. Aber da ist doch eigentlich, würde ich mir vorstellen, wenn man in so einem Team spielt, doch eigentlich ein gewisser sozialer Halt da. Normalerweise würde ich denken, okay, jemand, der jetzt irgendwo losrennt und losschießt, da ist verdammt viel in dem Leben falsch gelaufen und er hat nichts gehabt, was ihn aufgefangen hätte. Klassische Sportvereine sieht man da natürlich häufig als dieses soziale Bindeglied, wo man Freundschaften entwickelt, wo man auch halt ständig mit anderen Jugendlichen unterwegs ist und sich austauschen kann. Eigentlich sind E-Sport-Vereine doch da gar kein Unterschied dazu, oder?
Nee, wie schon gesagt, hast du da recht. Also es kommt halt einfach nicht vor. Wie schon gesagt, wir im Verein, wir sind eine große Gemeinschaft. So ziemlich jeder kennt jeden. Wir sind alle freundlich zueinander. Wenn es Probleme gibt oder sonstiges, sprechen wir untereinander auch. Und wir haben auch nicht jetzt wir machen keine Unterschiede bei uns. Sei es jetzt ein professioneller Spieler, sei es unser Vereinsleiter oder sei es einfach nur ein normales Vereinsmitglied. Es werden überwiegend gar keine Unterschiede gemacht. Okay, wenn es bestimmte Entscheidungen gibt oder sonstiges, klar, dann hat natürlich der Chef von unserem Verein, beziehungsweise halt der Teamleiter des jeweiligen Teams, nur mal das letzte Wort. Das ist natürlich so. Aber wir sind eigentlich alle irgendwo auf einer Wellenlänge. Und wir unterstützen uns alle gegenseitig. Ein gutes Beispiel dafür ist, was ich heute zum Beispiel gehört habe, einer Dame von uns aus dem Vereinsheim, die ihr Studium momentan noch macht, die hatte letztes Jahr nicht die Möglichkeit, den Vereinsbeitrag zu bezahlen. Ja? Und das hat sie uns auch kundgetan und viele Leute von uns haben dann einfach einen großen Becher gemacht, wir haben alle zusammengeschmissen und haben dann einfach mal den Jahresbeitrag für sie bezahlt. Und daran kann man eigentlich sehen, dass wir eigentlich recht sozial eingestellt sind und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, wir würden das für jeden machen, weil sonst stehen sie morgen alle bei uns vorm Vereinsheim und rennen uns die Bude ein. Aber unter uns, sage ich jetzt mal, wenn es irgendwo Probleme gibt, es hakt irgendwo oder sonstiges, mal jeder kann jeden ansprechen, jeder tut jedem helfen. Das ist gar kein Problem und auch gar kein Thema.
Ja, und wer jetzt interessiert an dem Verein ist, muss er aus Köln und Umgebung kommen?
Nicht zwangsläufig. Also wenn man das Vereinsheim besuchen möchte, des Öfteren würde es sich natürlich, ja, wäre es besser, wenn man im Raum Köln wohnt. Ansonsten, egal wo man wohnt, wir haben auch Leute aus Österreich und Schweiz bei uns. Das ist kein Problem. Nur wie gesagt, mit der Anreise zum Vereinsheim wird es ein bisschen schwieriger, weil es ist dann ein bisschen kostenintensiver. Aber dann bei bestimmten Events wird es auch dann aus der Vereinskasse, gibt es dann auch mal einen kleinen Zuschuss, sodass man auch die Anreise von weiter her machen kann. Aber sonst, von überall aus dem EU-Gebiet können die Leute zu uns kommen und können Mitglied werden. Das ist nicht begrenzt.
Alles klar, vielen Dank und noch viel Spaß auf der Con.
Vielen Dank.
So, wir haben uns jetzt mal ein schattiges Plätzchen draußen gesucht, abseits von dem ganzen Hallenlärm. Bei mir sitzt jetzt Jürgen Wahlmann, du bist der stellvertretende Vorsitzende von Game Parents e.V. Was muss ich mir unter den Game Parents vorstellen, was macht ihr?
Ja, grundsätzlich haben wir uns dazu gegründet, um Medienkompetenz in Richtung Generationen zu bringen, die da nicht so viel mit zu tun haben, wie so die aktuelle Elterngeneration beispielsweise, deren Kinder jetzt so im Teenageralter sind, die da ein bisschen abgehängt wurden von der ganzen Entwicklung und nicht mehr so recht wissen, was ihre Kinder da spielen. Und ja, hauptsächlich, ich meine, wir können nur Angebote machen für die interessierten Eltern. Es gibt leider sehr viele, die da sich nicht für interessieren. Die erreicht man natürlich auch damit nicht. Aber das ist eben unser Angebot, Medienkompetenz zu vermitteln, dabei zu helfen, auch die Eltern mit anderen Menschen zusammenzuführen, die ebenfalls in die Richtung was unternehmen, wie Jugendämter oder die Stadt Köln beispielsweise.
In den Medien wird man ja, denke ich auch, gerade wenn man mit dem Thema nicht besonders vertraut ist, immer mit gewissen Schocknachrichten vertraut gemacht. Da ist die Rede von Killerspielen, da ist die Rede von Sucht. Ist man wahrscheinlich auch selber als Elternteil hilflos, wenn man sich mit der Materie nicht auskennt, oder?
Das mit Sicherheit. Das ist ja wie alles, wo man keinen Zugang zu hat, weil einfach das nicht im Fokus stand. Die Menschen haben ihr eigenes Leben, die haben ihre eigene Lebenswirklichkeit. Und Jugendkultur ist ja für viele Erwachsene ohnehin schon immer ein Problem gewesen oder sagen wir mal ein Mythos. Und das gilt für Computerspiele genauso. Und das war tatsächlich ein Grund, warum wir Game Parents gegründet haben. Das war nämlich 2006 nach, Emstetten war das, der Amoklauf, wo dann wieder die Politikerforderungen kamen nach Verboten von Computerspielen. Und auch dieser Begriff Killerspiele, der aus Bayern kommt, der im Grunde genommen alle Spiele, die irgendwie Konflikte gewaltsam lösen, verunglimpft und so tut, als könnte man mit Spielen Killer ausbilden oder als würde man zum Killer, wenn man solche Spiele spielt. Das Hauptproblem dabei ist, dass die meisten Menschen, die nicht spielen, nicht differenzieren können zwischen virtueller und echter Realität. Die meisten Spieler können das. Also genau dieses Differenzierungsvermögen fehlt den Eltern und den Politikern oder auch überhaupt den Menschen, die nicht spielen. Und deswegen fallen solche Forderungen immer wieder fruchtbaren Boden. Der Staat schützt mich davor, dass meine Kinder was Gefährliches tun. Und das ist ein Trugschluss aus unserer Sicht.
Das heißt eigentlich ja, dass bei der älteren Generation, die nicht mit dem Medium aufgewachsen ist, also dieses quasi Unvermögen, das zu unterscheiden, quasi der Jugend unterstellt wird.
Genau, das, was die eigene Erfahrungswirklichkeit wird ja gerne auf andere übertragen und die Erwachsenen verstehen was nicht. Die Kinder kennen sich damit aus, sie reden auch vielleicht nicht gar nicht viel darüber, weil sie wissen, ihre Eltern bringen dafür kein Verständnis auf oder können das nicht begreifen, was sie da machen. Und demzufolge ist dann alles, was ich nicht kenne, ist irgendwie böse. Dann kriege ich das noch von diversen Pseudo-Experten, will ich mal sie mal nennen, noch eingetrichtert, dass das ganz böse ist und furchtbar und dass die Kinder total verkommen deswegen. Und das geht halt in die falsche Richtung. Mit Sicherheit haben interaktive Medien einen Einfluss auf uns. Die Forschung ist da jetzt auch seit einigen Jahren dran, das herauszukriegen, inwieweit Menschen beeinflusst werden, welche Voraussetzungen sie dafür mitbringen müssen, um entsprechend beeinflusst zu werden. Und ich will das auch nicht wegdiskutieren, dass man, wenn man zu viel Computerspiele spielt, dass sich da bei einem was verändert. Ich habe das selber bei mir erlebt. Also ich habe auch mal eine Weile zu viel gespielt und habe dann auch bei mir die Veränderung wahrgenommen, dass einfach gewisse Dinge in den Hintergrund treten. Zum Beispiel, dass ich, wenn ich viele Einzelspieler spiele, also die ich alleine spiele, dass ich tatsächlich nicht mehr in der Lage bin, vernünftig mit anderen Menschen zu kommunizieren. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wieder Online-Rollenspiele nehme oder so LAN-Partys, wo die Leute ja zusammenkommen, sich wirklich treffen und spielen, da wiederum die Kommunikation sehr hoch ist und auch die Kommunikationskompetenz steigt. Das darf man nicht verkennen. Und zur ursprünglichen Frage, das ist tatsächlich so, dass dieses Unverständnis oder das Unvermögen von Eltern, Lehrer sind leider auch sehr häufig dabei und haben sich da nicht so richtig mit beschäftigt, dass das dazu führt, dass auch eine Kluft zwischen der Jugend und den Erwachsenen besteht. Kommunikationsprobleme, man versteht sich nicht, fühlt sich unverstanden und daraus resultieren, glaube ich, auch wieder sehr viele Probleme. Und dadurch, dass wir dahergehen und versuchen, die Kommunikation wiederherzustellen, indem wir die Begrifflichkeiten auf beiden Seiten erläutern und so ein bisschen die Erfahrungswelt austauschen, hoffen wir, dass die Akzeptanz für unser Hobby in Gänze steigt bei der Bevölkerung.
Nun ist es ja so, gerade wenn Eltern nicht die Medienkompetenz mitbringen, um ihren Nachwuchs quasi ein bisschen an die Hand zu nehmen beim Medienkonsum, dann ist man ja gerade auch als Jugendlicher auf sich allein gestellt. Nun gibt es ja immer wieder Ansätze von offizieller Seite, die eher in Richtung Verbotsforderungen gehen oder in Richtung von, wir zensieren jetzt gewisse Webseiten, Jugendmedienschutzstaatsvertrag war ja ein großes Thema in letzter Zeit.
Aber das Problem ist doch vielleicht auch, wenn die Eltern ihre Kinder nicht an die Hand nehmen können, haben sie vielleicht einfach durch ihr jugendliches Alter auch nicht die Kompetenz, ein Medium richtig einzuschätzen. Ist das nicht möglicherweise auch irgendwo gefährlich? Wenn ich jetzt beispielsweise ein Kind einen, sag ich mal, relativ brutalen Shooter oder einen Jugendlichen vorsetze wie Modern Warfare 2, dann sieht er vielleicht erstmal die Gewalt, aber die Einordnung in den ganzen, die gesamte Gesellschaftskritik, die eigentlich in solchen Spielen beispielsweise laut wird, kann so ein Jugendlicher dann doch gar nicht richtig einschätzen, wenn er nicht irgendwie auch ein bisschen geschult wird, oder ist das anders?
Das ist richtig. Also es ist ja so, die USK, die Alterseinstufung für Computerspiele macht, die orientiert sich in erster Linie am Gewaltgrad. Das ist aber nur die halbe Geschichte, denn es ist ja auch so, ich kann halt bestimmten Altersgruppen Spiele nicht vorsetzen, die sie nicht verstehen. Also für die zu komplex sind oder die eben, wie du schon sagst, die Erfahrungswirklichkeit nicht wiedergeben, wo die Spieler oder die Jugendlichen das noch gar nicht einschätzen können, was sie da spielen, in welchem Kontext das gesehen wird. Und deswegen ist es eben wichtig, dass es da eine Anleitung gibt. Das kann man machen, das können die Schulen können da zum Beispiel auch beitragen, indem es Medienunterricht gibt. Ich weiß auch, es gibt inzwischen doch einige Lehrer, die ein bisschen weiter sind als ihre Kollegen, die auch Computerspiele im Unterricht mit einsetzen, um da eben gewisse Dinge erlernbar zu machen, aber auch den Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln. Und das ist ganz klar, dass das ein Defizit ist, und deswegen ist es eben so wichtig, dass die Eltern da dran kommen, damit sie eben ihren Kindern und den Jugendlichen genau die Anleitung geben können, die Richtlinien, die Moral, die Ethik und alles, was dazugehört, was halt in unserer westlichen Gesellschaft auch sonst abseits von Computerspielen oder Medien der Fall ist. Das ist ganz richtig, ja.
Du sagtest ja schon, nicht alle Eltern interessieren sich dafür. Nun gibt es natürlich aber auch viele Eltern, die zwar sagen, ich möchte mich um das kümmern, was mein Kind dort macht, ich möchte es nicht allein lassen, aber ich verstehe nun wirklich nichts davon. Was könnt ihr für diese Eltern tun? Was sind so eure Angebote, die ihr an interessierte Eltern richtet?
Ja, grundsätzlich haben wir eine Webseite www.gameparents.de, wo wir viele Informationen aufgelegt haben. Es hat mal begonnen mit Computerspiele, aber inzwischen ist es auch etwas mehr. Wir machen auch Informationen zum Thema Internet-Chats, Abo-Fallen, all solche Geschichten gehören damit dazu. Auch Online-Rollenspiele oder auch soziale Netzwerke sind ein Thema. Und das ist das eine, die Webseite. Wir haben außerdem 3 Eltern-LANs veranstaltet, also LAN-Partys für Eltern, wo eben Eltern und Lehrer eingeladen werden, selber zu spielen, denn man kann Computerspiele nur dann begreifen, wenn man sie selber mal spielt. Nur zugucken reicht da nicht. Der Rücklauf oder die Resonanz war leider ein bisschen schwach, weil es kommen halt die es interessiert oder die eh schon ein Bedürfnis haben, und das war zumindest die letzte Eltern-LAN, war letztes Jahr, ist es noch ein bisschen mau, Das ist noch nicht so durchgedrungen zu den Eltern, dass sie da wirklich auch einen eigenen Bedarf haben, dass wir ihnen helfen können und dass sie vielleicht auch Hilfe brauchen dabei. Und das Nächste, was wir anstreben, ist eine Familien-LAN. Also wir werden jetzt weg davon gehen, nur Erwachsene einzuladen, sondern wir wollen, dass die Kinder mit ihren Eltern kommen, und haben uns deswegen Partnerschaft mit N-Faculty, hier dem Profi-Gamer-Clan, eingerichtet und haben uns mit denen sozusagen verbündet, um über in Faculty die Jugend zu bekommen, weil die sind nun mal als Profi-Gamer-Clan durchaus ein Begriff in Deutschland, und wir eben dann die Eltern ansprechen, und wir hoffen einfach, dass dadurch, dass alle Altersgruppen angesprochen werden, so ein gewisser Sog entsteht und wir die dann zu diesen Veranstaltungen bekommen können. Da suchen wir auch immer wieder Kooperationen mit Schulen oder gemeinnützigen Einrichtungen, also sind wir auch für alles offen.
Gibt es da eigentlich von offizieller Seite, zum Beispiel Familienministerium, eigentlich Interesse, so ein Projekt auch stärker zu fördern oder auch bekannt zu machen? Es gab ja beispielsweise diese Initiative auf dem Living Games Festival, Neue Wege für Jungs. Da ging es dann explizit um Jungenförderung. Aber gerade in Bezug auf Computerspielen ist ja auch Jugendarbeit. Gab es da schon irgendwelche Resonanzen?
Wir sind ja mit Bestandteil des Jugendforums der Stadt Köln, also die Stadt Köln selber und auch das Landesministerium, das Landesfamilienministerium sind da ganz stark involviert, und auch das Bundesfamilienministerium hat einen Stand hier in der Halle 8, also die sind da auch daran interessiert, dass es da weitergeht, Und zumindest mit dem Landesministerium haben wir auch schon erste Gespräche geführt, weil es gibt ganz viele Leute, also vom pädagogischen Standpunkt, von der Computerspielerszene, aus den Eltern, aus der Elterngeneration, aber auch einige Lehrer, auch oder von der Caritas haben wir auch schon Leute zu Besuch gehabt, die sich einfach in dem Bereich engagieren, und über Vernetzung kommt man eben ganz gut dahin, auch mal größere Veranstaltungen zu stemmen und das komplett abdecken zu können. Von daher, ja, in NRW ist ohnehin die Unterstützung für Computerspiele und Spieler sehr stark. Da ist auch die CDU beispielsweise mit im Boot, was eben in anderen Bundesländern nicht ganz so der Fall ist. Also kann man sich, die Politik ist hier, glaube ich, ein Schrittchen weiter als in anderen Bundesländern.
Okay, dann kann ich nur noch viel Erfolg wünschen dabei und herzlichen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank.
Es ist inzwischen Samstag auf der Gamescom und die Gamescom brummt wie noch nie zuvor. Wie wir von den Veranstaltern gehört haben, gab es bereits am Donnerstag einen Besucherrekord, und zwar mit einer glatten Verdopplung der Besucherzahlen. Heute schaut es eigentlich nicht viel anders aus, eher noch schlimmer. Heute wurde tatsächlich sogar zum ersten Mal die Messe zugemacht. Das heißt, hier kommt im Moment niemand mehr über die Tageskasse rein, weil das Gelände vollkommen ausgelastet ist. Bei mir ist jetzt Ibrahim Masari. Die ESL ist mal wieder auch vor Ort und nimmt mal wieder eine große Fläche ein. Wie habt ihr denn den ganzen Ansturm erlebt?
Also das ist unglaublich, was wir hier erleben. Ich meine, wir waren schon immer Publikumsmagnet, auch in den letzten Jahren. Wir haben jetzt 4000 Quadratmeter und eine große Bühne und machen mehrere Turniere. Und also so voll wie jetzt hatten wir es nie. Und das zeigt sich auch darin, dass zum Beispiel auch unsere TV-Quoten wirklich auch von Tag zu Tag Rekorde brechen. Wir haben ja hier StarCraft 2 und League of Legends in Extreme Masters Turnierserie, und diese beiden Spiele sorgen für so viel Traffic, wie wir es niemals vorher auf dem Stream hatten. Wir senden in 8 Sprachen parallel in die ganze Welt, und das wird auch von der ganzen Welt gesehen, und das gleiche, wie es halt online an Zuwachs zu sehen ist, ist auch hier an den Hallen, aber es ist irgendwann die sagen wir, natürliche Grenze erreicht, und das ist jetzt schon passiert. Mal schauen, wie es nächstes Jahr laufen soll.
Man merkt ja, dass das Interesse an Gaming und auch am E-Sport immer breiter wird. Vor ein paar Jahren hatte Giga, das TV-Format gibt es ja inzwischen leider nicht mehr, eine spezielle E-Sport-Sendung veranstaltet. Und jetzt ist tatsächlich das ZDF bei euch vor Ort. Was featuren die denn genau?
Das ist eine ganz spannende Sache. Es hat auch eine Zeit lang gedauert, diese Kooperation in Leben zu rufen. Und zwar, genau, du hast ja Giga erwähnt, die waren im Grunde genommen Pioniere in vielerlei Hinsicht, haben Gaming und TV das erste Mal vereinigt. Dann gab es und gibt es immer noch ESL-TV, das ist natürlich für die ESL-Community dann die zentrale Anlaufstelle ist. Und die Fernsehsender haben immer nur punktuell von E-Sport-Veranstaltungen berichtet, ja, im Rahmen einer normalen Berichterstattung. Und das ist jetzt wirklich ein Novum. Wir haben lange mit dem ZDF gesprochen, und die haben uns auch lange beobachtet, das geht über 3 Jahre, und haben gesagt, das ist eine Jugendkultur, die eine Tradition hat, die jetzt keine Eintagsfliege ist. Und das sind Events, die letztendlich auch für diese Jugendkultur stehen. Und da passt es perfekt. Das ZDF Kultur hat sich auf die Fahne geschrieben, Kultur breiter zu fassen, jugendliche Lebenswelten, Jugendkulturen mit einzubeziehen. Und gerade die Eventkultur spielt eine große Rolle, ob Musik oder Sport. Und dann hat man den E-Sport halt betrachtet. Und es geht wirklich von der Redaktion bis zur Intendanz. Alle Ebenen des ZDFs haben sich das angeschaut. Hinsichtlich der Fragestellung, ist das Sport? Hinsichtlich der Fragestellung, wie gehen wir mit Gewaltspielen wie Counter-Strike um? Und auch bezüglich der Fragen Sponsoren und Werbung. Und bei allen 3 Fragen, die wurden letztendlich positiv beantwortet. Ja, es ist Sport. Es ist aus dem Selbstverständnis der Community heraus ein Sport, und es wird auch entsprechend, wenn man die Strukturen sich anschaut, auch als Sport erkennbar. Ja, es ist eine Jugendkultur mit der eigenen Sprache, die wird weltweit verstanden. Ich meine, ich brauche keinem Südkoreaner und keinem deutschen E-Sportler und auch keinem Franzosen zu erklären, was da passiert. Er setzt sich hin, schaut zu und kann sofort mitfiebern. Und das zeigt, das ist etwas, was völkerverständigend und auch die ganze Welt miteinander vereinigt. Und der dritte Aspekt: Es ist Sponsoring getrieben, weil es professionell ist, wie der klassische Sport auch. Und das ZDF Kultur wird jetzt am Samstag, also morgen, nee, heute, wir haben ja heute Samstag, wird dann eigentlich fast das gesamte Event ungeschnitten übertragen und anreichern mit eigenen Erklärstücken, sodass dieser Eventcharakter wirklich von Anfang bis Ende auch erhalten bleibt und nicht nur punktuell, dass man weiß, okay, das ist der Spielflow, das sind die Spieler, und so entsteht die Dramaturgie. Und das ist auf jeden Fall revolutionär. Es ist auch das erste Mal, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender komplette E-Sports-Veranstaltung begleitet und auch mit dem Ziel, nicht nur ein einzelnes Event aufzunehmen, sondern die gesamte Eventserie der ESL Pro Series der Gaming-Bundesliga in 2011 und 2012.
Es gibt noch einen anderen Bereich hier dieses Jahr auf der Gamescom, der ebenso brummt wie der E-Sport, nämlich das Thema Online-Spiele, Free-to-Play und Browser-Games. Ihr seid ja in der Halle 9 mit vielen, vielen Ausstellern aus diesen Bereichen zusammen. Was mich besonders erstaunt hat, war, dass tatsächlich einige Spiele, die Ghost Recon-Serie kennt man jetzt schon seit einiger Zeit, bringt ja jetzt gerade Ghost Recon Online als Free-to-Play-Shooter raus. Beispielsweise direkt gegenüber Siedler Online, was ein Browser Game ist, und diese Stände sind riesig groß. Das hätte man vor ein paar Jahren, glaube ich, höchstens für AAA-Titel, die irgendwo für einen PC- oder Konsolenmarkt vertrieben werden, geglaubt. Jetzt, Free-to-Play scheint sich ja immer mehr durchzusetzen. Was bedeutet das für euch eigentlich im Bereich E-Sport? Gibt es da Probleme hinsichtlich der Fragestellung, okay, wie gehen wir mit diesen ganzen Item-Selling um? Man hat ja nicht mehr unbedingt, wie bei klassischen Shootern, exakt die gleichen Ausgangsbedingungen, oder wie schaut es aus?
Ja, beim E-Sport ist es ein Sonderfall. Da gibt es im Grunde genommen, das ist das Schöne daran, Modifikationen, die wir vornehmen können, dass man sagen kann, jeder hat die gleichen Level und jeder benutzt eine vorgefertigte, eine konfigurierte Figur, Spielfigur, die nur im Rahmen des Wettbewerbs sozusagen genutzt wird. Aber unabhängig davon, also das Leveling, das kann man lösen, ja? Und das ist auch das Schöne, dass die Browser-Games immer professioneller werden. Und wir haben auch bereits jetzt auch in den höchsten Ligen der ESL, bei den Intellectual Masters, Free-to-Play-Titel. Also League of Legends ist Free-to-Play. Und World of Tanks zum Beispiel ist ein Spiel, was wir jetzt in der ESL eingeführt haben, was unglaublich stark wächst. Und das liegt daran, dass halt die Free-to-Play-Titel mittlerweile, was den Gameplay und auch die Grafik und auch die Multiplayer-Fähigkeit unglaublich stark aufgeholt haben und dementsprechend auch von der Community, gerade von den ambitionierten Gamern, die halt auch Wert darauf legen, ein ausgefeiltes Spiel zu haben, angenommen werden. Also das ist eine Riesenchance für den E-Sport und auch eine Riesenchance für die Free-to-Play-Anbieter, weil nicht alle E-Sportler sind permanent sozusagen im E-Sport-Modus. Das heißt, dieses Geschäftsmodell mit Item-Selling und dergleichen mehr macht nur dann Sinn, wenn ich diese Vorteile wirklich auch genießen kann. Und beim E-Sport macht das keinen Sinn, weil es geht um den sportlichen Wettkampf, wo die Könnerschaft des einzelnen Spielers oder der Mannschaft im Vordergrund steht. Das ist aber kein Widerspruch, sondern es gibt genauso wie bei World of Warcraft halt zum Beispiel einen starken PvP-Modus, der sich speziell auch für E-Sport eignet, und dann gibt es halt einen PvE-Modus. Und so wie es halt nicht den eindimensionalen Spieler gibt, der immer nur einen Modus fährt, so sollte auch ein Spiel eigentlich mehrere Modi anbieten und dann für jede Zielgruppe auch entsprechende Lösungen. Und so sehe ich das auch extrem positiv, wobei ein Großteil der Social Games zum Beispiel diese Entwicklung auch vor sich hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in einigen Jahren das, was die AAA-Spiele letztendlich auch ausmacht, nämlich eine unglaublich starke Grafik, Komposition, also hochwertige Elemente, das auch Eingang findet in die Social- und die Browser-Games. Und dass sie nicht alle unbedingt auch kostenlos bleiben müssen. Das ist ja eigentlich nur eine andere Form der Darreichung. Es macht auch Sinn, den Browser intensiv zu nutzen, weil jeder Rechner den hat. Und wenn dann sowas wie Cloud Computing an Bedeutung gewinnt, wenn ich sozusagen nicht mehr die Grafikprozess auf dem Rechner habe, sondern in der Cloud, dann kann ich das am besten über den Browser letztendlich dann abrufen. Und dann kann ich aber auch AAA-Qualität mit Cloud Computing wirklich über den Browser abrufen.
Cloud Computing ist ein gutes Stichwort. Also OnLive ist ja nicht das einzige Thema. Das wurde ja auch vielfach kritisiert nach dem Motto, na gut, einige Spiele könnten damit wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Für schnelle Reflex-Shooter ist wahrscheinlich der Input-Lag zu stark, wird von vielen gesagt. Aber es gab noch eine ganz andere Strömung, und zwar eigentlich seit Anbeginn des Online-Shooter-Zeitalters war man es ja eigentlich gewöhnt, es gibt dedizierte Server, die Clans können sich ihre eigenen Training-Server aufbauen, wo sie ungestört spielen können und trainieren. Und ja, Activision hat ja, glaube ich, doch ein bisschen was losgetreten, als dann irgendwann die Ankündigung kam, okay, Modern Warfare 2, wir behalten die Kontrolle über die Server, wir bieten ein eigenes Matchmaking-System an, und tut uns leid, liebe Spieler, aber das läuft läuft jetzt alles über unsere Infrastruktur. Wie ist denn das eigentlich in eurer Spielerschaft aufgenommen worden? Es ist ja nachher letzten Endes über Activision hinaus noch auf andere Anbieter rübergeschwappt.
Also es ist eine sehr interessante Beobachtung und Entwicklung. Ich glaube, das liegt daran, dass die Publisher mittlerweile verstehen, welche Bedeutung das Matchmaking auch in Zukunft haben wird. Also man muss da viel mehr Wert darauf legen und das, jeder Publisher ist natürlich dann bestrebt, dann auch dort entsprechend die Kontrolle zu behalten. Ich sehe das nicht so kritisch, weil mir ist wichtig, dass die Publisher erkennen, dass das Matchmaking eigentlich die Zukunft des Gaming sein wird und kommt ganz dem E-Sport ja letztendlich zugute. Und beim Matchmaking versuchen wir halt auch, den Publishern eigene Angebote zu machen, die sie halt in ihre Spiele implementieren können. Wir haben jetzt auf der Gamescom ein neues Projekt vorgestellt, ESL Versus, wo der einzelne Spieler oder Nutzer der ESL mit zwei Klicks sofort ein Matchmaking generiert und dann auch das Spiel starten kann. Und unsere Vision besteht darin, dass wir eigentlich das ideale Matchmaking-System für alle Multiplayer-Spiele im E-Sport-Kontext entwickeln und dass der User nur noch dieses Matchmaking-System gebrauchen muss, um jede Art von Spiel, was im E-Sport, das im E-Sport relevant ist, zu spielen. Weil wenn man es einmal gelernt hat und genutzt, und das wird sehr, sehr gut angenommen. Wir sind momentan in der Beta mit 45.000 Nutzern und die Performance läuft sehr gut. Das müssen wir natürlich die nächsten Phasen abwarten. Und das ist in meinen Augen der nächste revolutionäre Schritt, um den elektronischen Sport noch einen breiteren Zielgruppe zu öffnen, weil nicht jeder hat die Zeit und die Lust, sich erstmal einzuschreiben, zu warten, die Regelwerke zu lesen, sich um ein Team zu kümmern und dann das gegnerische Team, auch wenn es automatisiert abläuft, zu finden. Versus möchte jedem einzelnen Spieler eigentlich das Gefühl vermitteln, ich habe jetzt, mein Kumpel ist nicht da, also suche ich mir jetzt schnell einen Kumpel, der ja gerade online ist und das System sucht mir noch zwei andere, meine Gegner. Die suchen die Map aus, spielen, das wird über ESL Wire bei meisten Spielen zum Beispiel dann automatisch gestartet, tragt das Ergebnis ein, dann müssen über 50%, also ganz basisdemokratisch, das Ergebnis bestätigen, dann wird es gewertet und das ist auch ein nächster revolutionärer Schritt, das Ranking. Das Ranking kann ich individuell gestalten, ich kann sagen, bin ich der beste Counter-Strike-Spieler überhaupt? Oder der beste deutsche Counter-Strike-Spieler oder der beste Kölner oder wie stehe ich innerhalb meiner Freundesliste. Das heißt, ich kann das Ranking, meinen Grundbedürfnissen, die Kriterien, die mir relevant sind, anpassen. Und das macht es natürlich social. Ja, weil was macht es für einen Sinn, wenn ich mich als Counter-Strike-Spieler global, in der globalen Liste auf Platz 1500 finde? Das kann höchst frustrierend sein. Aber ich möchte wissen, bin ich der Beste in meiner Klasse oder so.
Ihr schafft also quasi einen fließenden Übergang zwischen dem Casual Play quasi und dem eigentlichen E-Sport?
Absolut. Und ich glaube, das ist das, was letztendlich die Genese von Social Gaming und dem, was eigentlich beim E-Sport auch immer schon Social war, aber technisch zu komplex war. Das heißt, wir haben die Komplexität des elektronischen Sports, der schon immer diesen sozialen Aspekt hatte, geknackt und verknüpft mit dem, was zum Beispiel bei Facebook auch gut funktioniert, dass ich sozusagen Leute schnell zusammenbringe und sie schnell verknüpfe. Und das ist eigentlich der nächste, auch logische Schritt, um den elektronischen Sport zu öffnen. Und mit einem einfachen Layer-Tool, also du gehst auf die ESL, das funktioniert auch so, dass zum Beispiel die Server automatisch ausgesucht werden. Wenn du die Wahl hast, kannst du auch einen Server entscheiden und dann wird automatisch auch eingeloggt.
Ihr hattet ja in letzter Zeit allerdings durchaus auch ein paar kritische Stimmen, was euer Spielerverifikationssystem anging. Ihr habt ja schon vor langer Zeit Trusted Players eingeführt, um halt auch die ganzen Profiligen zu managen. Und irgendwann hattet ihr, ich glaube es war Anfang dieses Jahres, die Deutsche Post noch als euren Partner dafür announced. Und da gab es ja doch einiges an Kritik aus der Netz-Community, insbesondere Udo Vetter als Rechtsanwalt hatte noch mit einigen anderen Leuten einen Artikel verfasst unter dem Thema die gelbe Gefahr, weil datenschutzkritisch das Ganze doch wirklich sehr, sehr kritisch beäugt wurde, unter anderem, dass in den AGB beispielsweise drin stand, ja, die Post erlaubt sich, eure Daten weiterhin zu speichern, auch wenn ihr euren Account gelöscht habt. Und inzwischen ist es ja sogar so weit gekommen, dass die Post dazu gezwungen wurde, die Werbung in der jetzigen Form für das Produkt einzustellen, für den E-Postbrief, weil es gerichtlich untersagt wurde, weil man gesagt hat, es ist schlichtweg eine Werbelüge, was dort passiert. Warum nicht einfach damals beim Postident-System geblieben? Das hat ja eigentlich auch funktioniert, aber ohne, dass man eben sich diesen ganzen Risiken aussetzen musste.
Also zu den einzelnen Risiken kann ich nicht viel sagen. Die Kritik der Next-Community ist, glaube ich, auch bei der Post so angekommen. Es gibt ja auch politische Kräfte, die versuchen, das zu regulieren. Und ich glaube, das kann man auch regulieren. Das hat auch relativ wenig mit unserer Hauptproblematik zu tun, weil Postident ist halt sehr umständlich. Und unser Ziel ist ja, den einzelnen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich wirklich zu authentifizieren, dass wir wissen, Cheaten können wir ausschließen, gerade bei Preisgeld und Sachpreisturnieren ist das ja auch elementar, sonst haben wir es ja mit Betrug zu tun. Und wir haben verschiedene Formate oder verschiedene Lösungen ausprobiert, zum Beispiel auch in Verknüpfung mit einer Kreditkarte. Und das wird immer sehr, sehr wenig angenommen. Und wurde wenig angenommen. Und der E-Postbrief ist eigentlich in der Kombination so wie mit dem Trusted Pro eine Lösung, die wir gemeinsam mit der Deutschen Post auf der Grundlage des E-Postbriefes geschaffen haben, der aber mehr ist als der E-Postbrief. Ja. Und das ist eigentlich eine gemeinsame Lösung, die entwickelt worden ist und die genau die Bedürfnisse der ESL-User auch abdeckt. Und unabhängig von den Datenschutzrechtlichen, das kann man ja regulieren, aber das Produkt wird angenommen, es wird, läuft sehr gut und es ist weniger kompliziert, es ist zwar immer noch nicht ganz einfach, aber es ist viel weniger kompliziert als klassische Postident, wo man seinen Pass kopieren musste und das einschicken musste per Brief und sowas, weil da bekommst du, da hast du die andere Problematik, dass du dem Unternehmen viel mehr Informationen über deine Person gibst, als eigentlich das Unternehmen benötigt. Das wird bei dem E-Postbrief jetzt besser geregelt. Ich bekomme als Unternehmen nur eben die Angaben, dass du die Person bist und die Angaben, die du bei mir abliefern musst als Anbieter. Ja? Wenn du dich in der ESL anmeldest, dein Name, dein Geburtsdatum und vielleicht deinen Wohnort, das ist das, was letztendlich authentifiziert wird, ohne dass ich weiß, was hast du noch für weitere Angaben, dein Passport, Passnummer zum Beispiel oder dein was ist da noch? Ich glaube, da waren noch andere Angaben, wie Anzahl der Kinder, Haarfarbe, Augenfarbe, das hat mich nicht interessiert. Also, ja, also wie gesagt, die Kritik nehmen wir schon ernst, hat aber mit dem Projekt so im Ganzen nichts zu tun. Da muss die Post sich mit diesen Kritikern auseinandersetzen. Das ist auch die Aufgabe der Post, sich dazu Stellung zu nehmen. Und wenn das geregelt ist, verändert das kein Deut unser Projekt. Also deswegen ist das Projekt auch, es ist eines der wenigen, sozusagen mit dem E-Postbrief entwickelten Projekte, die so gut laufen. Wir sind eine der Best Cases für die Deutsche Post und die wirklich dann auch ein Grundbedürfnis des Users befriedigen. Weil oft sagt man ja, wozu brauche ich einen E-Postbrief? Es gibt ja verschiedene Anwendungsbeispiele. Und bei uns ist das wirklich ein ganz großes Problem, was wir damit schnell lösen können. Und deswegen läuft es auch so gut.
Jetzt, du hattest ja angesprochen, Thema Datenweitergabe, dass eigentlich nur das weitergegeben wird, was auch von dem Anbieter tatsächlich benötigt wird. Allerdings wurde ja insbesondere auch gerade an dem E-Postbrief kritisiert, dass man quasi, wenn man sich dafür einschreibt, automatisch dem Adresshandel zustimmt. Man ist sich da jetzt auch noch nicht so ganz sicher, ob das überhaupt mit dem Bundesdatenschutzgesetz überhaupt einhergeht. Eventuell muss es tatsächlich nachreguliert werden. Wie geht ihr mit skeptischen Spielern um? Also wird es in Zukunft noch beispielsweise das Postident-Verfahren geben? Wird es noch andere Möglichkeiten geben, sich zu authentifizieren für Spieler, die dem ganzen System skeptisch gegenüberstehen?
Also ich glaube, wir haben jetzt mit Trusted Pro ein schlüssiges System entwickelt, was viel besser funktioniert als die anderen. Die anderen existieren aber noch. Also du kannst ja auch die Möglichkeit haben, dich überhaupt nicht authentifizieren zu lassen. Du kannst ja eine ESL spielen, ohne Trusted zu haben. Also die Freiheit hast du ja. Und das wollen wir auch so belassen. Ich glaube, anonyme Spielen, also das anonyme Spielen ist auch legitim. Nur in bestimmten Kontext nicht, der relevant ist. Und da sehen wir keinen Unterschied dazu, ob du jetzt ein Postident-Verfahren machst, was ja auch über die Post geht, oder den E-Postbrief nutzt. Dann würden wir aus einfach, weil wir es auch managen müssen, das ist halt auch sehr aufwendig, alle bisherigen Trusted Level zusammenfassen in den Trusted Pro. Das ist das Ziel. Und dann kannst du dich aber auch ohne Trusted kannst du dich auch in der ESL bewegen und spielen.
Wie geht's denn jetzt von diesem Jahr für euch weiter? Was steht eigentlich an jetzt zusätzlichen Programmen, weiteren Events auf dem Plan?
Also was ganz klar ist, auf der Entwicklerebene ESL Versus, da haben wir einen hohen sechsstelligen Betrag investiert. Das gilt es auszurollen, die Akzeptanz dafür zu sorgen, zu steigern, neue Zielgruppen zu erreichen. Wir haben neue Spiele in der Pipeline, auch in Kooperation mit den Publishern. Wir warten sehnsüchtig sozusagen auf Counter-Strike 2, Go. Da haben wir uns auch schon das angeschaut. Sieht sehr, sehr gut aus. Da darf sich dann jeder E-Sport-Freund und auch unabhängig davon jeder Counter-Strike-Freund auf was Schönes freuen.
Also glaubst du weniger Leute, die zögern mit dem Umsteigen, als es damals bei Counter-Strike Source der Fall war?
Ich glaube schon. Also man merkt dem Konzept an, dass da aus den Erfahrungen, auch aus den Community-Erfahrungen von Source und 1.6 so das Beste herausgeholt worden ist. Es sieht schick aus, ganz klar und dezidiert auch auf die Bedürfnisse des E-Sports, sowohl des aktiven Spielers als auch sozusagen des Zuschauers angepasst, also unglaublich gut. Und das braucht auch der E-Sport immer wieder, so frisches Blut. Das hat ja auch StarCraft 2 gezeigt, dass er unglaublich stark gewachsen ist. Und was mich wirklich auch sehr zuversichtlich stimmt, ist, dass wir extrem viele neue Spieler haben, die wirklich unglaublich stark abgehen. Also World of Tanks, League of Legends, die innerhalb kürzester Zeit eine so starke Community aufgebaut haben, auch innerhalb des E-Sports und so eine starke Reichweite haben, wie wir es vorher bei anderen Spielen wirklich, wo wir Jahre gebraucht haben, um so eine Basis für den E-Sport aufzubauen. Und das ist eigentlich ein Indiz für mich, dass das gerade international der E-Sport immer noch im Wachstum begriffen ist. Und für uns als deutsches Unternehmen mit der europäischen ESL gilt es jetzt eigentlich noch stärker zu internationalisieren. Das ist so die Next Steps, was auf der Management-Ebene ansteht. China weiterentwickeln, USA, da wachsen wir klein und organisch. Ein sehr schwieriger E-Sport-Markt. Und wir haben jetzt eine Sektion in Southeast Asia gestartet, komplett für die Länder Philippinen, Thailand, und haben jetzt auch für die GUS-Staaten eine neue Sektion gestartet. Also es tut sich sehr, sehr viel im internationalen Markt und da sehen wir auch die größten Potenziale. Und wenn man sich jetzt hier auf der Gamescom auch diese Turniere, die Interactive Masters anschaut und wie voll es da ist, wie selbstverständlich die Leute bei den zwei verschiedenen Streams, die es da gibt, wirklich auf dem Boden sitzen und zuschauen. Obwohl ich so viele Jahre innerhalb dieser Szene arbeite und auch in der Games-Branche viel unterwegs bin, das lässt einen immer wieder sagen wir, vor Ehrfurcht erstaunen. Also das ist, also da kriegt man die Gänsehaut, das ist unglaublich. Wir hatten gerade ein Spiel Socke gegen MC, ja, ein koreanischer Spieler. Und als ein Socke from Germany ging das Giole los in der Halle. Und das macht Spaß und das zeigt, dass Computerspiele und auch gerade die Gamescom wirklich einmal eine unglaublich starke Zugkraft haben. Ich habe gehört, dass Leute bei Battlefield 3 bis zu 8 Stunden gewartet haben. So Standard 5 Stunden, um 15 Minuten anzuspielen. Also wer stellt sich freiwillig, friedlich 5 Stunden in der Schlange? Das können nur Games bewirken, weil die Faszination von Games, selbst jungen Leuten, denen man wenig Geduld zuspricht, ja, ist so das beste Gegenbeispiel. Dann will ich auch alle Politiker und alle Lehrer eigentlich ermutigen, nutzt doch diese Faszination, um die Teenies für sich zu gewinnen. Ne? Nutzt Battlefield 3, um Inhalte im Unterricht zu vermitteln.
So, ich bin jetzt am GDC-Stand von BigPoint mit dem Gründer und CEO von BigPoint. Bitte stell dich doch zunächst einmal unseren Hörern vor.
Hallo, hi, ich bin Heiko und wie du schon richtig gesagt hast, bin der Gründer und aktuell auch der Geschäftsführer von BigPoint, lebe mittlerweile in San Francisco und baue gerade in San Francisco BigPoint USA auf.
Bei Computerspielen denkt man ja meistens zunächst einmal an die typischen Konsolen oder PC-Spiele. Als du damals BigPoint gegründet hast, wie bist du gerade auf den Fokus Browser Games gekommen? Wo hast du da das Potenzial gesehen?
Also man muss ehrlicherweise sagen, dass es gar nicht so richtig meine Idee war, sondern die Freund eines Kumpels von mir, der auf die Idee gekommen ist, doch einen Fußballmanager online im Internet zu machen, damit er gegen seine ganzen Freunde spielen kann und nicht mehr immer nur gegen den Computer spielen muss, was ihm irgendwann langweilig geworden ist. Und da mein Background selber Programmierer ist, habe ich gesagt, okay, ich programmiere dir das und wir machen das dann fertig und laden all unsere Freunde ein. Und als wir das dann getan haben, haben diese Freunde auch wieder andere Freunde eingeladen und so ist irgendwie plötzlich so stark gewachsen, dass daraus ein richtiges Geschäft geworden ist. Nur mein Kumpel damals hat gesagt, okay, ich bleibe lieber in meinem bestehenden Geschäft, was ich aktuell mache und du kannst gerne daraus ein Unternehmen gründen, aber an sich will ich damit nichts mehr zu tun haben. Und heute bedauert er das natürlich sehr, aber das ist eigentlich die wahre Geschichte, wie das alles entstanden ist.
Für Deutschland ja eigentlich ungewöhnlich. Wir haben ja hier international vergleichsweise eine relativ kleine Entwicklerbranche und ihr seid ja zu einem ganz, ganz großen Player bei Browser Games geworden. Hättest du damals bei der Gründung schon gedacht, dass sich sowas Großes daraus entwickeln würde?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin jedes Jahr überrascht, wie weit wir weiter wachsen und wie stark vor allem wir weiter wachsen. War immer ein großer Traum von mir zum Beispiel, nach San Francisco in Silicon Valley zu gehen. Und nun bin ich plötzlich seit Anfang des Jahres wirklich da und arbeite genau dort, wo die innovativsten Internetunternehmer sind. Also von daher, egal was da gerade passiert, jedes Jahr bin ich wieder überrascht, wie schnell und wie stark wir doch wachsen und wie sich der Markt auch einfach entwickelt. Von daher bin ich sehr glücklich, auch mit dabei sein zu dürfen.
Ihr habt ja jetzt ein ganz neues, sehr starkes Rennpferd im Stall, wenn man das mal so sagen kann. Battlestar Galactica. Die Neuauflage der Serie ist ja extrem populär geworden, also auch über Science-Fiction-Fandom hinaus. Gerade sehr, sehr beliebt aufgrund der eigentlich ungewöhnlichen Charakterzeichnung im Sci-Fi-Bereich. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, wirklich jetzt dieses Franchise als Spiel rausbringen zu können?
Grundsätzlich glauben wir sehr stark daran, dass man externe IPs, also in dem Fall jetzt Hollywood-IP, nutzen sollte, um das Free-to-Play-Segment zu stärken. Das Problem beim Free-to-Play ist, dass die Nutzer sehr einfach sich registrieren können, kostenlos registrieren können und sich genauso natürlich auch schnell entscheiden, ich spiele hier nicht mehr, ich möchte hier nicht mehr spielen oder ich verstehe dieses Spiel nicht. Und ich glaube, dass halt IPs, in dem Fall jetzt Battlestar Galactica, dem Nutzer einfach helfen, zu verstehen, um was geht es hier eigentlich in diesem Spiel, was ist das Ziel, wer sind die Charaktere. Und sie vertrauen natürlich dieser IP auch umso mehr und geben sich einfach mehr Zeit, das Spiel zu verstehen und zu spielen zu wollen. Und das ist der Grund, warum wir auf unter anderem Battlestar Galactica, wir werden noch einige andere Hollywood-Lizenzen oder haben schon einige andere Hollywood-Lizenzen lizenziert und werden die auch in der Zukunft herausbringen.
Hier sind auf der GDC ja gerade auch einige Games and Movies Workshops, dieses Jahr zum ersten Mal. Man spricht ja häufig davon, Videospieladaptionen von Filmen sind häufig nicht besonders gut, umgekehrt genauso. Was war denn euer Gedankengang, als ihr an das Projekt herangegangen seid? Heißes Eisen oder doch eher große Chance?
Es ist definitiv ein heißes Eisen, gar keine Frage. Aber uns war extrem wichtig, dass wir eng mit der Community zusammenarbeiten. Deswegen releasen wir auch immer regelmäßig neue Screenshots, was wir in dem Spiel machen wollen und werden auch, sobald wir in die ersten Alpha- und Beta-Phasen des Spiels einsteigen, immer wieder echte Fans von dieser Serie einladen, uns ehrliches Feedback zu geben. Und wir nehmen dieses Feedback sehr, sehr ernst und versuchen dann entsprechend wirklich mit der Fanbase zusammen ein Spiel zu entwickeln. Das Schöne bei browserbasierenden Spielen ist ja, dass wir nicht einmal irgendwas entwickeln und dann an der Box reinstecken und dann hoffen, dass wir den richtigen Geschmack getroffen haben, sondern selbst wenn wir damit online gegangen sind und wir werden nicht 100% aller Geschmäcker treffen können, das ist uns klar. Aber dass wir uns dann trotz dessen, wenn wir online gegangen sind, weiter die Zeit nehmen, um das Spiel zu optimieren und weitere Wünsche der Community zu implementieren, das ist das Schöne an Browser Games und das werden wir definitiv auch bei diesem Produkt machen.
Ihr seid ja nun auch kommerziell sehr erfolgreich geworden, auch mit diesem Browser-Game-basierten Free-to-Play-Modell. Was motiviert eigentlich Leute, die ja das Spiel kostenlos spielen können, dazu schlussendlich für Items oder andere Sachen tatsächlich noch Geld auszulegen?
Das ist immer die große Herausforderung für unsere Game Designer, wirklich zu sagen, okay, wie kann ich dieses Spiel so attraktiv wie möglich machen, dass natürlich alle gerne dieses Spiel spielen, aber parallel ist auch für das Unternehmen so attraktiv wie möglich zu machen, dass die Nutzer auch dafür Geld bezahlen. Klar, das ist die Aufgabe der Game Designer und bisher haben sie es auch sehr gut eigentlich in unseren Spielen bewältigt. Also wir versuchen immer so eine Balance zu finden zwischen Spielspaß und den Nutzer doch so in die Richtung zu bringen, kauf doch mal dieses oder jenes Item, dann hast du vielleicht noch mehr Spaß oder irgendwas geht schneller oder einfacher. Aber es ist schon eine herausfordernde Aufgabe für Game Designer.
Glaubst du, das Segment wird in Zukunft noch stärker werden?
Absolut. Ich glaube, dass Free-to-Play ein Standard als Geschäftsmodell wird. Ich glaube, dass es in Zukunft weiterhin Boxprodukte geben wird und dass man auch weiter in Handel geht und sich eine Box kauft. Aber zusätzlich kann ich entsprechend noch weitere Items, weitere Level, weitere Charaktere und solche Themen halt dann mir kaufen. Also Free-to-Play wird in vielen Varianten in Zukunft kombiniert werden. Vielleicht nicht immer wirklich free, wie gesagt, wenn ich mir eine Box kaufen muss oder wenn ich vielleicht ein Abo noch abschließen muss, aber Item-Selling, Microtransaction wird sicherlich das Zukunftsgeschäftsmodell überhaupt sein.
Das war Teil 2 unseres Gamescom 2011 Specials. Wir sind allerdings noch nicht am Ende, denn wir waren außerdem auf der GDC Europe unterwegs und sind dort auf Bruce Dell von Euclidion getroffen, der in letzter Zeit für einige Aufregung im Web gesorgt hat mit seiner sogenannten Unlimited Detail Technology. Mit dieser Technologie sollte angeblich, im Gegensatz zu Polygonen, ein unbegrenzter Detailgrad in Computerspiele-Engines möglich sein. Das hat sehr viele Kritiker auf den Plan gerufen, wie beispielsweise den Entwickler Notch von Minecraft. Und in unserem Interview stellt sich Bruce Dell den kritischen Fragen und gibt ein paar neue Einblicke in die umstrittene Technologie. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein.